Wir beten.
Ich glaube, Herr, hilf meinen Unglauben. Ja, ich weiß, Herr Jesus, wer du bist, was du für mich getan hast. Aber glaube ich manchmal nicht mehr an meinen Glauben als an dich selbst. Brich du doch durch dein Wort in mein Herz hinein. Mach mich klein, Herr, denn du bist sehr groß, größer als mein Kleinglaube. Amen. Wir sind gerade bei den Eseln. Ja, sie kommen zu einem guten Moment ein. Wir sind gerade bei den Eseln gekommen. Und das ist 9. Kapitel, 1. Samuel 9, Vers 20. Und um die Eseln, die ich vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Das ist ein gesamtbiblisches Thema. Dieser Esel an Weinstock gebunden, 1. Mose 49 und geritten auf eine Esel, geritten mit einem weinbeschmierten Kleid. Das ist Kreuz, Palmsonntag und Kreuz, bildlich vorgedeutet. Das geht über diesen Text, die erste König sucht ein Eselin, diese königliche Tiere, und wird dann eingesalbt von Samuel. Es geht über Zacharia 9,9, die sehr bekannt ist, über die zwei, der Esel, und eine ist geritten und die andere nicht. Zwei und Jesu übernimmt das. Zwei Esel, ein geritten, eine nicht, zu unterstreichen die Bedeutung dieser Königtum, die Einmaligkeit dieser Königtum, diese Doppelung, was ganz neu ist, ein Eselin, die nicht geritten ist. Eine gesamtbiblische Thema und nicht unwichtig. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Sagt Samuel zu Saul. Gehört es nicht dir und dem ganzen Hause deines Vaters? Denken Sie, was für eine Überraschung. Alles gehört dir. Und das ist genau, was Samuel gewarnt hat in Bezug zu das Volk. Die Söhne, die Töchter, die Länder, die Mächte und Esel und alles, was gibt. Gehört das nicht alles dir als König? Saul antwortete, bin ich nicht ein Benjamiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht, das geringste unter den Geschlechten des Stammes Benjamin. Warum sagst du mir solches? Zwiespältig. Auf die eine Seite, dieser Saul ragt Kopf höher als alle sonst in Israel. Er spiegelt Israel groß äußerlich, was Israel will und was Israel ist, inniglich ungehorsam. Auf die andere Seite kommt er aus dem niedrigsten Stamm und der niedrigste Teil dieses Stamms. Wer sich erniedrigt, wird erhört sein. Beide Linien, zwiespältig. Ein König als erster König, die Israel soll kein König haben, denn Gott ist ihr König und dieser König spiegelt Israel äußerlich stark, innerlich ungehorsam. Auf die andere Seite, ein König aus dem niedrigsten Teil, der niedrigste Stamm. Und wir denken hier an Jesus von Nazareth, der endgültige König der Juden, geboren in ein kleiner, unbedeutungsvoller Ort. Nur der Ort ist bedeutungsvoll, weil David auch da geboren ist, in kleiner, unbedeutungsvoller Bethlehem, abseits von dem Zentrum von Jerusalem. Hier sehen wir alles Mögliche, auch eine Demut zuerst in Saul. Wer bin ich dann aus die Niedrigste? Ein Demut, die erinnert an Maria. Nicht wahr? Luther sagt in Magnificat, nebenan das einzige Buch Luther ohne Schimpfworte. Meine Schimpfworte habe ich von Martin Luther gelernt. Meine Frau ist immer rot ins Gesicht geworden, als ich ihr fragte, was bedeutet dies und was bedeutet das? Magnificat ist ohne Schimpfworte. Maria, die evangelische Maria, der beste aller Menschen, weil sie die niedrigste. Ich bin nur ein einfacher Magd. Sehr ähnlich wie diese anscheinende Demut Saul. Aber Sauls Demut bleibt nicht demütig. Maria schon, Saul aber nicht. Wir sehen alle möglichen Linien. Die Bibel ist nicht so, sondern sind alles viel verschichtet ineinander, alles ineinander hier. Positiv wie negativer. So ist es auch bei Saul. Samuel aber nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in der Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen. Und das waren etwas 30 Mann. Er wird seinen Platz, wie David dann später über seinen Bruder und dann über das Volk. Und Samuel sprach zu dem Koch, wir haben gesprochen über Essen, jetzt haben sie gute Kartoffeln, wie wir betont haben, gegessen, aber das ist wichtig. Gib das Stück her, das ich dir gab und dabei befahl, du solltest bei dir zurückbehalten. Da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz. Schauen Sie, später abends, 2. Mose 29, das Fettige gehört Gott und soll sogar geschwungen in bestimmter Opferhandlung, dass es dem Herrn gehört. Und auch hier mit den Keulen zusammen, das bedeutet, er wird besonders in Bezug zu Gott eingesetzter König. Nebenan diese Tradition gab es in die europäische Abendland sehr stark. Die Vorstellung, dass die Könige von Gott eingesetzt. Ich habe promoviert über eine dieser Könige, Jakob der Erste, James the First von England, von Gott als König eingesetzt, nach seiner eigenen Vorstellung. Das natürlich ist sehr fragwürdig, diese eigene Vorstellung. Was ist los? Was ist los? Jemand sagt, ist es nicht laut genug oder zu laut? Hören Sie nicht? Hören Sie zu laut? Und was haben die gesagt? Dass wir sollen nicht den Schwertfang essen. Das gehört Saul als der König. Ja? Ja, oder was war die Lautsprache? Was haben die gesagt? Ist gut, okay. Ist verdaut, okay. Ja. Da trat der Koch ein Keule und den Fettschwanz und er legte sie Saul vor und sprach, siehe, hier ist das übrig geblieben, das, was Gott gehört, nicht das allerletzte. Lege es für dich hin und iss, denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden für diese Stunde. So aß Saul an jeden Tage mit Samuel. Und wir haben betont, dass diese Betonung auf Essen zutiefst biblisch ist. Was er jetzt geistig und geistlich wahrgenommen hat von Samuel, wird bis ins Mark und Bein, und zwar in Bezug zu das Gericht, welches für Gott bestimmt ist. Und das soll ihn hingelegt, aus Gottes Befehl, zu zeigen, Gott setzt dieses König ein. Gott nimmt die Verantwortung für diesen König. Auch wenn Gott will nicht, dass Israel ein König, ein merkwürdiger Gott, nicht wahr? Er lässt sich ein, in was das Volk haben will, lässt Samuel das machen, was er befehlt, und er wird aus diesem König seinen eigenen Weg machen. Saul wird verworfen als ungehorsam, spiegelt das Volk Israel. David wird erwählt, wir kommen dann dazu. Und wie wir wissen, David hat Ehebruch und Mord begangen, sonst ist er ein vorbildlicher König. Und dann in die Chronikenbücher gibt ein David ohne Ehebruch und Mord. Jesus ist der Sohn David, der sogar in Geist ohne Ehebruch und Mord nach der Bergpredigt, die 2 Gebote, welche er in die Bergpredigt auslegt, im Geist, das bedeutet begehren und hassen. Und Jesus lebt im Geist ohne Ehebruch und Mord. Hier ist eine gesamte Linie, aber eine Linie, die Gott in Voraus kennt und weiß. Und das bringt uns zu einem sehr zentralen Thema, die Augustin und Calvin und viel fasziniert haben, die Thema Freiwille und Voraussehen. Und ich werde nur, was ich glaube zentral zu diesem Thema ist, es gibt 2 Arten der Wahrnehmung, Gottes Art und unsere Art, und sie dürfen nie vermengt werden. Gott weiß alles in Voraus und er bestimmt alles in Voraus. Trotzdem, wir kennen nicht Gottes Wahl und Gottes Weg. Und wenn ich jemanden umbringe und dann sage, Gott hat das vorbestimmt, Gott ist mitschuldig, das ist Unfug und Unsinn. Wir müssen leben mit unserer Sicht der Dinge, nicht mit Gottes Sicht der Dinge. Denn Weisheit gehört ihm, wie Leben gehört ihm, die 2 Bäume im Paradies. Das bedeutet, Gott hat seinen Weg, er hat seine Linie, er wird alles ans Ziel bringen. Wir haben begrenzte Kenntnis und mit dieser begrenzten Kenntnis, weil wir Menschen sind und nicht Gott. Müssen wir nach seinen Geboten und in seinem Sinne leben. Gott kann seine Meinung ändern. Sie wissen, er sagt, das Volk soll alle umgebracht werden bei der Tanz um den goldenen Kalb. Moses springt rein, Gott ändert seine Meinung. Bitte glauben Sie das nicht, dass sein Gott seine Meinung geändert hat. Gott hat ihn vorausgewusst, was er tun würde. Gott weiß alles im Voraus. Seine Sicht ist allumfassend. Er ändert seine Meinung äußerlich. Innerlich hat er gewusst, dass er seine Meinung ändern wird. Das ist nicht unsere Sache, das ist seine Sache. So ist es. Das ist, wie freie Wille und Voraussehen zu verbinden sind. Wir leben ohne diese Kenntnis und wir müssen gehorsam unter Gottes zehn Gebote in Fleisch leben. Der wird aber ans Ziel kommen und leben auch durch Buße, durch Vergebung von seinem Kreuz, aus der Kraft seiner Liebe. Aber er wird ans Ziel kommen und er kommt ans Ziel nicht wegen uns, sondern trotz uns. Seine gesamtbiblische Linie, dass die großen Gotteshelden alle Versager sind, aber alle. Er kommt nicht wegen meiner Verdienst, nicht wegen meiner Werke, nicht wegen, das ist sehr modern, mein Geistesgabe, die sowieso von ihm kommen, sondern trotz meiner Verwählung kommt er ans Ziel mit mir, aus Vergebung, aus Kreuz, allein aus Gnade, ein Grundsatz der Reformation und die haben tief verstanden. Allein aus Gnade, nicht aus Verdienst. Und als sie hingegangen waren von der Höhe der Stadt, machte sich Saul ein Lager auf den Dach. Er steht höher, in jeder Hinsicht, er ist vorgestellt auf die Höhe. Dieses Bild zeigt seine Rolle. Er wird aufgehoben über das Volk. Und das wird verhängnisvoll für ihn sein. Macht korrumpiert, vollkommene Macht korrumpiert, der große englische gläubige Historiker Lord Acton im 19. Jahrhundert. Macht korrumpiert, vollkommene Macht korrumpiert, vollkommene. Und das ist bei Saul deutlich der Fall. Von der Kleinste plötzlich groß gemacht werden. Das ist sehr gefährlich. Sege Jung, die ich sehr selten zitiere, aber er hat hier ein gutes Wort, auch wenn ich seine Psychologie nicht akzeptiere. Er sagte, dass viele Neurosen und Probleme kommen, weil Menschen in ein Lager versetzt sind, die zu hoch für denen sind. Das bedeutet, sie kriegen eine Arbeitsstelle, wo sie unfähig das zu tun, ihr Gaben das nicht entsprechen. Und das ist sicherlich richtig, was er hier sagt. Sege Jung ist nicht mein Psychologe, ich habe sehr viel gegen ihn, aber prüft die Geister. Wenn er ein kluges Wort sagt, Sigmund Freud ist sicherlich auch nicht mein Psychologe, aber manche Dinge hat er gesagt, die wahr sind und klug. Man muss die richtige wählen und die unrichtige nicht akzeptieren, nicht pauschal. Pauschalurteil ist immer falsches Urteil. Es gibt nur ein richtiges Pauschalurteil und das ist, dass Gott gut ist. Und ein anderes richtiges Pauschalurteil, dass wir schlecht sind und dass wir ihn brauchen und wir leben aus seiner Gnade. Mehr kann man nicht pauschal sagen. Und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, klingt ein bisschen wie Jakobs Kampf mit Gott. Die Morgenröte, der neue Tag, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul, steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Die Eifer, die Fru, wie die Frauen Fru am Grab, vor allem Maria Magdalene, Fru, eifend, engagiert. So ist es mit Samuel, eifender Gottesknecht. Und als sie hinabkamen an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knecht, dass er uns vorangehe. Und er ging voran, du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hat, am Ende der Stadt, zu dem Stadttor, da ist Gerechtigkeit gesprochen. Kommt ständig vor in diese Texte. Hier wird Gottes Gerechtigkeit gegeben, zu verwalten, bei dem König. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesagt. Jetzt ist das vollbracht, was Gott befohlen hat. Samuel hat seinen Dienst vollendet. Die Richterzeit ist zu Ende. Er hat das richtig gemacht, und das werden wir jetzt sehen, in 1. Samuel 12. Jetzt ist ein König, eine neue Zeit ist angebrochen, wie der neue Tag angebrochen wird mit dem Morgenröte, mit ein Königtum. Die Einsalbung der König. Wer hat Jesus als König eingesalbt? Wer weiß das? Maria Martha's Schwester, eine Frau, hat Jesus als König, der nur an die Stelle hohe Priester oder Prophet. Sie salbte mich ein zu meinem Tod, und wie starb er als Inri? Jesus von Nazareth, König der Juden. Alles ist neu bei Jesus, auch seine Einsalbung. Auch die zwei mit den Esel, eine, die noch nicht geritten war. Alles das unterstreicht die Neuheit. Aber hier fängt das an, hier fängt das Königtum an. Aus das Böse, was Menschen erdenken, wird Gott das Gute. Denn das ist menschlich erdacht, ein König, wenn Gott selbst der König ist. Aber die Zielsetzung ist Jesus von Nazareth, König der Juden. Jetzt gehen wir zu 1. Samuel 12. Wir sind mit Samuel in erster Linie beschäftigt. Ich habe es vor, wenn Gott will und ich die Kraft bekomme, ein Buch über Saul und David zu schreiben. Das ist ein faszinierendes Thema. Das wird das nächste. Über Samuel ist mein Buch fertig. Es ist noch nicht dabei gedruckt. Samuel legt sein Richteramt nieder, weil der Richteramt ist zu Ende. Bei die Türe, die Ende der Stadt, wo Gerechtigkeit gesprochen wird. Dieser Amt, der Richteramt, die mit Gerechtigkeit und auch mit Macht zu tun hat, der hat die Philister geschlagen, das geht jetzt an den König über. Da sprach Samuel zu ganz Israel. Schön, zu ganz Israel, das Volk, die vorher ihr eigene Wege ging, jeder tut, was er wollte, wie am Ende der Richterbuch, ist durch Samuel vereinigt geworden. Zu ganz Israel, siehe, der Seher, siehe, ich habe eure Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Der Prophet, und Samuel ist ein Prophet, vertritt Gott das Volk gegenüber und das Volk Gott gegenüber. Und das ist sein Problem. Denn das Volk will öfters nicht, was Gott will. Er muss aber beide lieb haben. Mose, der Inbegriff, ein Prophet, sprengt für das Volk ein, bring mich um, statt das Volk. Und diese prophetische Tradition zu vermitteln, von Gott zum Volk und Volk zu Gott, ist das evangelische Tradition. Das priesterliche Tradition im Alten Bund ist die katholische liturgische Tradition geworden, mit die eingeweihte Priester, wo wir an allgemeine Priestertum glauben. Das bedeutet, eine richtige Geistliche ist da, Gottes Wort, das Volk, seine Gemeinde gegenüber zu verkündigen und das Volk seelsorgerliche nach Gottes Sinn und Wege zu betreuen auf ihrem Weg unter die Herrschaft Gottes. Und in dieser Vermittlung kann alle möglichen Schwierigkeiten kommen. Und das wissen wir durch unser Urreformator Martin Luther. Denn er hat Gott vertreten, das Volk gegenüber, und die Kirche wollte ihn nicht haben. Eine pluralistische katholische Kirche, Platz für allen und jedem, außer für das Evangelium. Ich stelle euch die Frage, ist das nicht immer mehr so geworden in unserer eigenen Kirche? Ein Pluralismus, die pluralistische ist als die katholische Kirche Lutherzeit, wo alles erlaubt wird, aber vorsichtig, wenn man Gottes Wort biblisch vertritt. Und ich sage euch noch eine. Martin Luther hat den Weg zum Schrift gefunden. In die katholische Lehre seiner Zeit muss man alle möglichen Vorkenntnisse von Aristoteles geprägt sein. Aristoteles war Heide. Scholastizismus nennen wir das, vor er zum Text kommen könnte. Und er hat den Weg gebracht, dass man direkt zum Heiligen Schrift kommt. Und ich kann euch sagen, heute ist es schlimmer in evangelischer Ausbildung, denn kein Theologe darf direkt zu der Bibel kommen. Er muss alle möglichen Vorkenntnisse haben von der sogenannten, ich nenne es sogenannte, wissenschaftliche Theologie, bis er zum Heiligen Schrift kommt. Das Problem Martin Luther ist das Problem unserer Kirche in unserer Zeit. Und ich sage euch, was sehr hart ist. Die katholische Kirche steht näher zu der Reformation als die evangelische Kirche als Ganzes. Ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch. Und das ist eine sehr harte Aussage.
Sie hat die Rechtfertigungslehre jetzt angenommen von Martin Luther. Das vielleicht wissen Sie nicht. Ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch, nur Jesus, nicht mit allen Zutaten. Ich habe nichts gegen Zutaten bei Kartoffeln, ist sehr gut, die Quark und so weiter. Aber die Zutaten mit Maria und Heilige und so weiter akzeptiere ich nicht. Ich bin sehr evangelisch. Aber wir müssen die Sache bei Namen nennen. So ist das. Wir brauchen eine neue Reformation. Ich sage das als evangelischer Pfarrer. Ich bin ein bisschen wie der Elia. Ich rede ohne Furcht und Angst Dinge, die ich nicht sagen soll. Und dann lebe ich wie ein Feig beim Einschlafen und kann nicht einschlafen. Wie der Elia, der ist mein Vorbild, die Elia. Ja? Aber trotzdem gibt der Herr mir die Kraft, das zu sagen, was zu sagen ist. Dass ich Angst habe, so what? Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen. Ich aber bin alt und grau geworden und meine Söhne sind bei euch. Ja, sein Schuld. Die Söhne sind bei euch und sie dienen nicht richtig. Samuel ist nicht ohne Schuld und Sünde. Die dienen abseits und ihr Dienst ist sinnlos geworden sowieso. Erstmal, weil es nicht richtig ist und zweitens, weil jetzt ist ein König, der das alles übernimmt. Aber die Söhne dienen als Priester. Die Priesteramt, auch ein vermittelnder Amt. Und dieser Weg ist besudelt. Sehen wir viel Zwiespalt in dieser ganzen Sache mit Saul, mit Samuel und seine Kinder. Sehen wir nicht die Zwiespalt in uns selbst? Die zwei Wege, der Wege der Welt und der Wege mit Christus, verloren in uns selbst, der Jakob in uns und gerettet in Jesus Christus. Die Bibel zeigt das. Sie zeigt, wie wir wirklich sind und wie die Lage wirklich ist. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Und er ist grau geworden, das ist eine sehr lange Zeit. Hier stehe ich. Ja, wo hat Martin Luther das gekriegt? Hier stehe ich, ich kann nicht anders aus diesem Text. Oder hier bin ich jetzt, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Ihr könnt urteilen. Hier ist, wo ich stehe. Das ist Luther und das ist direkt hier. Nun tretet gegen mich auf für den Herrn und seine Gesalbten. Das bedeutet, ihr dürftet über mich richten. Und das ist recht. Ihr müsst über mich entscheiden. Habe ich den Herrn richtig gedient? Eine merkwürdige Aussage für ein Volk, der nicht gehorsam ist. Aber interessant nochmal, der Zwiespalt. Der ungehorsame Volk richtet richtig über Samuel. Sie zeigt, dass Samuel sein Amt richtig getan hat, auch wenn das Volk selbst ungehorsam, wie Eli. Der sagte, ja, das ist Gottes Stimme. Und er sagt zu Samuel, was er sagen sollte. Dieser Zwiespalt immer wieder. Eli weiß, um was es geht, aber er tut das nicht. Wir werden das sehen durch Saul. Genau das Gleiche. Die Zwiespalt, die in uns selbst ist, das ist nicht ein Problem alter, neuer Bund, das ist ein durchgehendes Problem überhaupt, der Anthropologie, des Menschseins. Nun tretet gegen mich auf für den Herrn und seinen Gesalbten, wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wen habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben. Aber genau diese Vorwürfe sind gemacht gegen seine Söhne. Genau diese Vorwürfe. Und die Söhne sind schuldig und Samuel ist unschuldig, zwiespältig. Die sprachen, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Das Volk, das ungehorsam ist, trotzdem spricht die Wahrheit. Durch ein Schindler kann große Werke getan werden. Und er war Playboy und Alkoholiker. Das ist keine Rechtfertigung, dass er Playboy und Alkoholiker. Es nur zeigt, bei Gott ist gar nichts unmöglich. Und die Zwiespältigkeit, dass fromme Menschen total versagen können, in entscheidendem Moment. Ich kann mich gut erinnern, das war ein sehr bewegender Moment für mich. Sehr bewegender Moment. Da war eine hannische Gemeinschaft. Ich bin nicht hannisch, aber es ist eine hannische Gemeinschaft. Ich stehe zu alle. Was biblisch ist, auch wenn ich sicherlich nicht hanisch bin, und ich habe den unterstützt, ich unterstütze alles, was biblisch ist, im breitesten, im besten Sinn. Und da kam ein Mann zu einem Bezirkstreffen der hanischen Gemeinschaft in meine Gemeindehaus,
in Malmsheim. Und dieser Mann stand auf und mit Vollmacht predigt Buße zu seiner Gemeinschaft und sagt, ihr glaubt, dass wir so weit gekommen sind, ich auch, durch unsere Heiligung, wo sehr stark betont ist, wie weit wir gekommen sind, glauben und so. Das ist nicht meine Art, das ist ihre Art. Und was haben wir getan für die Juden im Dritten Reich? Gar nichts. So weit war unsere Frömmigkeit, so weit war unsere Heiligung. Und da predigt ein unwahrscheinlich scharfer Buße, ein kluger und tiefer Mann, und er starb auf die Stelle in meinem Gemeindehaus. Und das war nicht ein Gericht Gottes, sondern genau der Weg, den ich auch gehen will. Bitte, ich hoffe nicht jetzt. Das bedeutet, er starb, in wen er vollmächtig predigt, sein letztes Wort. Und er zeigt das Problem, ein Problem, die viel Frommen nicht im Augen sehen will, dass öfters die tiefste Versagen von den Frommen kommen. Eine Pfarrer sagte mir, eine sehr fromme Pfarrer sagte mir, David, als ich eine Erweckung erlebt habe in der Nähe von Heidenheim, sagt er mir, wer hat dagegen gekämpft? Die Frommen. Ich grüßte ein frommer Pfarrer, ein pietistischer Pfarrer, und ich habe gefragt, wie geht's? Er sagt, ja, es geht gut, aber ein Problem habe ich. Ich habe gesagt, das hat jeder. Ich habe gesagt, mit wem? Er sagt, mit den Frommen. Und das zeigt dieses Problem. Dass dieser Problem Sünde steckt genauso in uns wie in den Nichtfrommen. Wir sind nur besser, weil wir wissen, dass wir nicht besser sind. Deswegen suchen wir Zuflucht in Jesus Christus. Claire glaubt, dass wir besser sind. Hände kann zeigen, er kann die erste Stein gegen mich werfen. Man sagt, wie der Herr, wie der Hund, mein Dackel hat sehr viel Frommen gebissen. Ich hoffe nicht, dass das mich spiegelt. Ich habe nie ein Frommer gebissen, soweit ich erinnern kann. Ja. Merken Sie, das Problem fängt mit uns an, nicht mit den Unfrommen. Gottes Wort ist da für uns. Nicht wie ich erlebte, als ich zuerst in die Gemeinde war. Ich predige leidenschaftlich wie immer. Und eine junge Dame kommt außer Atem zu mir in die Sakristei und sagt, Herr Pfarrer, das war ein Predigt. Na, wir Pfarrer sind manchmal ein bisschen eitel. Das ist ein Problem, das wir alle haben. Ja. Und ich habe gemeint, es war auch keine schlechte Predigt. Ich habe gefragt, was war das? Sind Sie getroffen? Sie sagt, das war ein Predigt, Herr Pfarrer. Ja, ich habe genickt, ja. Was war's? Sie sagt, das war ein Predigt. Es hat genau das Richtige für meine Schwiegermutter, war das. Ja. Ja, so ist es. So ist das, ja. Wie viel von uns hören Gottes Wort für andere und nicht für uns selbst? Lassen wir uns selbst prüfen, das, ja. Wenn mein Sohn nur das hören könnte, sagen manche, oder meine Schwiegermutter, oder was? Das Problem fängt mit uns an. Und wenn wir das sehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Den Balkon müssen wir aus unseren eigenen Augen entfernen, bevor wir den Splitter bei den Nächsten suchen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir nicht in der Nachfolge Jesu. Sie sprachen, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen, der Herr ist euch gegenüber Zeuge. Und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden, für Saul. Sie sprachen, ja, Zeuge sollen sie sein. Denken Sie, das läuft ständig, wenn Gott sein Gericht gegen sein eigenes Volk. Er ruft andere, dieses Volk zu urteilen. Die Feinde, dieses Volk zu urteilen. Und hier Samuel gibt sein Amt nieder. Er hat positiv gemacht. Im Sinn der Gerechtigkeit und im Sinn des Gewalt gegen die Philister, gegen die Feinde. Aber reingeschlichen ist das Problem mit seinen Kindern. Wie viel von uns stehen in Gefahren, alles zu erdenken, dass unsere Nichtgläubige irgendwo errettet werden? Unsere Kinder, unsere Eltern. Weil wir wollen die Wahrheit nicht im Gesicht sehen, die Problem bei denen. Und wir halten an den alten Familien mehr als an den neuen Familien. Eine Definition meiner Identität, bin ich erst Christ oder Deutscher oder Schwabe oder was. Und die andere ist, welche Familie ist mir wichtiger, das alte oder das neue Familie? Die sind sehr wichtige Fragen. Und Samuel sprach zum Volk, der Herr ist, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. Er redet historisch. Ein Rückblick.
Und das ist biblische Predigt. Biblische Predigt ist immer historische Predigt. Wenn man einen Jude fragt, was ist das Wesen unserer Gott, er wird antworten, wenn er Judentum versteht, biblische Judentum, der Herr ist der Gerechte, Torah, der Allmächtige und Barmherzige. Wenn man einen Christ fragt, wer ist Jesus Christus, er wird meistens antworten, er ist die Liebe. Ich mag beide Antworten nicht, als Jude und als Christ. Das Wesen Gottes, Yahweh, der seiende, wirkende Gott, der Vater, ist Tun, heilsgeschichtliche Tun, Schöpfung und Heilsgeschichte für Israel, für die Gemeinde und seelsorgerlich für jede von uns. Das ist die Bibel. Aussage und Erfüllung, wie Luther mit Recht sagt. Wählen von Wirklichkeit, die sich erfüllen, und neue Aussage und Erfüllung. Eingebettet in sein Wesen, das ist Tun. Heilsgeschichtliche Tun ist sein Allmacht, sein Gerechtigkeit, sein Liebe, sein Barmherzigkeit, sein Weisheit und alles Mögliches. Das Wesen Gottes ist Tun. Und das erweist sich, ich kann das tausendfach beweisen in die Bibel. Und einer der zentralsten Beweise ist, jede zentrale Predigt in die Bibel ist immer historische Predigt. Schauen Sie Stephanus, der erste große Märtyrer, wie er redet zu seinem Volk. Heilsgeschichtlicher aufgerollt, Gottes Weg an diesem Volk. Schauen Sie bei der Einweihung der Tempel, Salomos reden. Schauen Sie bei den Propheten, schauen Sie in den Psalmen, schauen Sie ständig. Es geht ständig um Heilsgeschichte. Gott, der gewirkt hat, wirkt weiter. Und heute leben wir in einer Zeit ohne historische Bewusstsein. Und das ist ein Riesenproblem. Ich sage das als Historiker. Ich bin erst promovierter Historiker. Die Menschen haben keinen Sinn der Geschichte. So wenig Sinn von Geschichte, dass in Ostdeutschland, in Berlin, 40% wählen für Kommunismus, der dieses Land zerstört hat. So schnell vergisst man. Und der große Ruf heute, ich will Wunder erleben, ich will besondere Erfahrung mit Gott, weil man geschichtlos geworden ist. A und O, Anfang und Ende und Mitte der Zeit. Ein tiefer Glaube ist ein geschichtlicher Glaube. Ich habe dich hierher gebracht, schau zurück, nicht nur heilsgeschichtlich, sondern persönlich Heilsgeschichte. Schau zurück, jeder von Ihnen, auf Gottes Wege bis hierher. Verborgene Wege, Wege, die Sie nur mit der Zeit verstanden haben. Dieser Gott will euch weiterführen, er birgt dafür. Der war, ist er, der ist und der sein wird. Und das ist, Jesus definiert das in Psalm 22, welcher er vollständig am Kreuz gebetet, das ist mein Lieblingsvortrag. In wen die ersten zwei Aussagen im Psalm 22, die er vollständig am Kreuz betete, geht über Schöpfung und Heilsgeschichte. Das ist Yahweh, er ruft zu seinem Vater, der seiende, wirkende Gott. Diese Thema könnte ich tausendfach belegen. Suchen Sie nicht besondere Erlebnisse, besondere Erkenntnisse. Leben Sie mit dem Herr der Geschichte. Das ist der Gott Israels. Das ist Jesus Christus und sein Vater, der Sie geführt hat bis hierher und Sie weiterhin führen will. Auf seine Wege, der gute Hirte, genau das bedeutet der Herr der Geschichte. Der vorausgeht für uns. So ist es. Sehr zentrale Themen. Und Samuel sprach zum Volk, der Herr ist, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. Er geht zurück. Zu den zentralen Wunden. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte für dem Herrn wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Erst kriegt er die Unterlagen, wird man auf gut Deutsch sagen, dass er ein guter, redlicher Richter ist. Und jetzt redet er als ein guter, redlicher Richter über Gottes Tun, als Vermittler des Herrn. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrie eure Väter zu dem Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, um eure Väter aus Ägypten zu führen und sie in diesem Land wohnen zu lassen. Aber als sie dem Herrn ihren Gott vergaßen, verkaufte er sie in die Hände Siseres, des Hauptmann von Hazor, und die Hände der Philister und die Hände des Königs von Moab, die kämpfen gegen ihn. Immer wieder das Gleiche. Israel fällt weg von Glauben und Gott schickte Feinde gegen sein eigenes Volk. Die Einmaligkeit Gott Vater. Es gibt ständig Vorträge über die Einmaligkeit Jesus Christus. Ich habe nie einen Vortrag gehört über die Einmaligkeit des Vaters. Der ist genauso einmalig wie sein Sohn, ist die gleiche Person. Keine Götze hat jemals sein eigenes Volk die Feinde übergeben. Denn im antiken Zeit, wenn zwei Völker kämpfen, es war die stärkere Gott, der gewonnen hat für sein Volk. Niemals kommt ein Gott und steht auf durch Propheten und andere und sagt, ich lasse die Feinde gegen euch richten, weil ihr ungehorsam seid. Das tut nur der Gott Israel. Führt sein Volk zurück zu ihm, weil er kämpft um sein Volk. Jede Götze ist da, das Volk zu verherrlichen. Schauen wir in Deutschland, die sogenannte deutsche Christen. Diese Götze war ein Götze des Macht, genau wie Hitler. Eine Vermittler von dieser satanischen Macht. Und was ist passiert mit dieser Götze der Macht? Der hat das Volk in Ruinen geführt, fleischlich, geistlich und seelisch. Der Herr, der Gott Israel, sein Göttlichkeit ist erwiesen, seine Einmaligkeit, weil er öfters gegen sein Volk ist, für das Volk. Wollen die Jünger Jesu, dass Jesus gekreuzigt werde? Niemals. Jesus fragte Petrus, was sagen die Leute über mich? Und Petrus gibt, jede Antwort ist ein Predigt wert. Und dann Jesus guckt ihn an in einem so zentralen Moment und sagt, Petrus, was sagst du? Und Petrus schaut ihn an und sagt, du bist der Messias, der Sohn Gottes, der groß erkennt es. Und dann sagt Jesus, ich gehe nach Jerusalem, werde angespuckt werden, geschlagen, gekreuzigt. Und dann werde ich euch hinschicken als Auferstandenes zum Segen Jesu. Und was tut Petrus? Er umarmt ihn und er sagt, das darf nicht mit dir geschehen. Und was sagt Jesus zu ihm? Du Satan, er nennt Petrus Satan. Du Satan, du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Leiden. Sein eigene Jünger wollen nicht, dass er gekreuzigt ist. Denn sie wissen gar nicht, wo ihr eigener Heil ist. Wissen wir das? Nur wenn wir Christus annehmen als unser Herr und leben aus Vergebung, wenn dieser Machtwechsel findet statt, und die muss immer wieder stattfinden, nur dann gehen wir den richtigen Weg. Der Mensch weiß nicht, was gut für ihn ist. Wenn wir immer kriegen, was wir wollen, in Gebet, wäre das gut für uns oder schlecht? Was meinen Sie? Es wäre schlecht, wir werden verwöhnt. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund. Das ist ein christlicher Grundsatz. Ich bin mein schlimmster Feind, Jesus ist mein bester Freund. Der Mensch weiß nicht, was gut für ihn ist. Israel weiß das nicht, die Jungen wissen das nicht. Nebenan, dieser Satz, wenn richtig verstanden, bedeutet die Ende der modernen Theologie. Petrus, du verstehst nicht den Unterschied zwischen menschlicher und göttlicher Leiden. Denn die modernistische Theologie predigt menschliche Leiden. Brot für die Welt, Not für die Menschen. Und Fürsorge für denen. Sie predigen nicht mehr die Sühneopfer Jesu Kreuz als Heilsweg für uns. Ich rede über die modernistische, extrem modernistische Theologie, und das ist gang und gäbe in vielen Kreisen jetzt. Und Jesus nennt das Satan. Vergessen Sie das nicht, das ist sehr, sehr wichtig. Es geht nicht in erster Linie über die Leiden der Menschen, es geht um Jesu Leiden. Es geht nicht um Brot für die Welt. Wir müssen Menschen, die leiblich leiden, Brot geben, aber das ist nicht Heil. Es geht, nehmet und esset, das ist mein Leib, das ist der Weg zur Heil, für Leib, Geist und Seele. Und sie schrien zum Herrn und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen, den Baalen oder Staaten gedient haben. Nun aber errettet uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dienen. Immer das Gleiche. Israel fällt weg, geht ihr eigene Wege, ihr eigene Wünsche. Und er redet zu genau dieses Volk, die jetzt das getan hat, mit dem König. Es ist so aktuell wie möglich. Und ich rede zu euch als Deutscher. Und ich könnte zu Amerikanern genau das Gleiche in einer anderen Art und Weise. Ja, wie ist es hier in Deutschland gewesen? Wir wollten unser König haben. Wir wollen unser Geld haben. Tanz um der goldene Kalb. 1961 ging ich nach Deutschland und ich erlebte der Tanz um der goldene VW. Jawohl. Ich wohnte in einem kleinen Ort auf die Rosenheimer Landstraße zwischen München und Rosenheim in Oberreit. Da war keine geteerte Straße da. Es war ein Kuhdorf, ja, mit Jaffins Familie. Ja, und er lebte der Tanz um der goldene Fave jeden Samstag. Ich ging so wie das. Der Fave wird aufgestellt sein. Erst kommt Seife. Man tanzt rum, alles wird gezeigt. Ja, dann kommt Wasser drauf, ja? Tanzt rum, Wasser drauf. Und was ist dann passiert? Den nächsten Tag gehen sie mit der Auto auf eine ungeteerte Straße und das alles wird total verdreckt werden. Das war der Tanz um der goldene Fave. Wir lachen zurück darüber. Es gibt immer noch Leute, die tanzen um ihr nicht mehr Fave, ja? Und dann kommt Baal. Die glauben an Sex, an Lust. Wir wollen unser Geld ausnutzen, auskosten. Und das ist die Lage, in der wir jetzt stehen. Die Tanz nicht mehr um den goldenen Kalb, sondern Baal-Dienst. Da waren Horen im Baal-Tempel. Und das ist das Niveau unserer Zeit. Horendienst gegen den Herrn. Zentrale Thema bei Hosea. Hosea muss deine Hore heiraten. Schade, dass wir nicht einen Prophet wie das heute, wo der Herr das befehlt. Eine Hore zu heiraten, zu zeigen, dass Israel Horendienst macht gegen ihrem Gott. Wissen Sie, ich war in einer pietistischen Gemeinde in Württemberg. Und ich habe diesen Text ausgelegt, Hosea. Dass Hosea eine Hure heiratet. Eine Frau stand auf. Sie haben nur die Fenster zu oder aufgemacht. Diese Frau stand auf und ging weg mit der Bemerkung, ich mag diesen Prophet nicht. Ja, ja, das ist, was der Herr befohlen hat. Ein Hure zu hat. Kennen Sie das, Hosea? Das ist unsere Zeit. Das Ante ist so modern wie möglich. So modern wie möglich. Das Ante der Herr Jerubal, Gibeon, sie haben über ihn. Barak, Jephthe und Samuel, und er rettete, Samuel nennt sich selbst, und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsherum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber saht, dass Nachasch, der König der Ammoniten, gegen euch zog, sprach ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nun, da ist euer König. Wo steht das? Nun, da ist euer König. Siehe, da ist euer König. Wo steht das? In Bezug zu Jesus, nicht wahr? Einer ist der falsche König, aber von Gott eingesetzt. Und dann der wahre, endgültige König. Aber genaue Wortlaut. Da ist euer König, den ihr erwählt und erbetet habt. Und wie stand Israel in Bezug zu der wahre König Gottes? Nein, wir haben nur der Kaiser. Wir haben keinen König. Merkwürdigerweise. Sie sagen ja zu der verlorene König, der König, der ungehorsam sein wird. Und sie sagen nein zu der wahre König Jesus Christus. Aber das ist nicht nur Israel. Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbetet habt, denn siehe, der Herr hat ein König über euch gesetzt. Möchtet ihr doch den Herrn fürchten? Nun, da ist euer König, den ihr erwählt habt, und dann geht, möchtet ihr doch den Herrn fürchten und ihn dienen und seine Stimme gehorchen? Die Betonung auf dem Herrn, nicht auf den König, auf der wahre König. Dem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Denn der König muss unter dem Herrn sein, nicht über den Herrn. Er muss nicht eigenständig handeln. Gebe den König, was den König gehört und Gott, was Gott gehört. Und was hat das mit Hitler zu tun? Hitler hat verlangt, was Gott gehört. Heil kommt von mir. Zerstörung Gottes eigene Volk. Und dann gibt man ihm das nicht. Wenn der König verlangt, was Gott gehorcht, dann, was Gott gehört, dann gehorcht man ihm nicht mehr. Und deswegen die Recht der 20. Juli, selbstverständlich, und der Mann, der wollte Hitler umbringen. Total gerechtfertigt. Denn wenn der König verlangt, was Gott gehorcht, dann muss man gegen diesen König sein. Und das bleibt auch für die Zukunft, die auf uns kommt. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Mund ungehorsam sein, so wird der Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Ein warnender Blick auf der Vergangenheit. So tretet nun herzu und sieht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Schau mal die Zwiespalt hier. Das Blick auf Israels Sünde in der Vergangenheit. Israels Sünde in der Gegenwart. Dieser König. Aber Gott gibt trotzdem diesen König. Der Blick aber jetzt, was Großes getan wird. Die zwiespältige Aussagen hier, die laufen durch das ganze Samuels Geschehen. Und das Saul Geschehen. Und auch das David Geschehen. Und auch unser Geschehen und unsere Geschichte. Zwiespältiges. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte, ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnern und Regen lassen. Klingt ein bisschen wie Vordeutung von Elia, nicht wahr? Damit ihr innen werdet und seht, dass ihr getan habt, was den Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbetet hat. Merkwürdig. Als er ihnen einen König gibt und alles scheint ihm gut zu sein, immer wieder hammert diese Tatsache ein, Gott ist euer König. Er gibt diesen König, aber gegen seine eigenen Aussagen. Zwiespältig. Samuel benutzt hier ein Wunder, wie auch Mose getan hat, als Zeichen, dass der Herr zu ihm steht. Und als Samuel den Herrn anrief, liegt der Herr Donnern und Regen an denselben Tage. Da fürchtet das ganze Volk dem Herrn und Samuel gar sehr. Bitte, diese Frage über Wunder. Der Herr kann Wunder tun. Der Herr hat Wunder getan. Ein Bruder kam zu mir und erzählte über eine Wunder, welche er erlebt. Ich habe eine ganze Reihe von Wunder erlebt. Aber ich bin nicht wundergläubig. Wissen Sie, wo diese historische Bedeutung, diese Thema, die Betonung auf Wunder? Israel in die Wüste. Israel ruft ständig zum Herrn zu Wunder tun. Und der Herr tut Wunder. Bringt das ein tiefer Glaube? Nein, weil sie fallen alle Wege und keiner kommt im Land, außer Josua und Kaleb. Das ist der Weg der Wundergläubigen und Wundersüchtigen. Wunder in ständig Verlangen nach Wunder ist nicht der Weg zu Gottes Reich. Ja, wollen Sie was sagen? Die Apostelgeschichte leben aus der Kraft Christi nahezu die neue Schöpfung. Warum sagt Luther, dass die Menschen so lange gelebt hatten in die Urzeiten? Weil sie nahezu die alte Schöpfung und die Kraft der alten Schöpfung, und das ist Leben. In der Apostelgeschichte, die Jünger leben nahezu die Kraft der neuen Schöpfung. Und sie haben diese Kräfte und Mächte in sich. Ich heiße nicht Paulus und Petrus und sie auch nicht. Und uns an die Stelle von Paulus und Petrus ist ein Überheblichkeitssondergleichen. Dass der Herr Wunder tun kann. Und dass es Gaben solcher Art geben kann, ja. Aber, weil der Herr kann Wunder tun. Aber nicht auf unser Verlangen. Nicht wann und wie ich will, sondern wann und wie er will. Der Heilige Geist ist wie der Wind. Das ist mein Tauftext, merkwürdigerweise. Und die kommt wann und wie er will. Wir steuern das nicht. Der Herr tut das und er tut wann und wie er will. Luther sagt, man weiß nicht, wie lange der Heilige Geist in Deutschland bleiben wird. Die kommt und geht. Wir herrschen nicht darüber. Aber wenn der Heilige Geist so ein gruppendynamischer Effekt sein wird, wo man ständig Wunder verlangt, auch als Verherrlichung der Prediger. Einschaltquote 100.000 und diese Art. Dann geht man nicht der Weg der Evangelium. Jesus tut sein Wunder in Verborgene. Er tut das in Verborgene. Die Auferweckung der Toten und so weiter in Verborgene. Nicht als Schauprozess. Das kommt sehr selten vor. Und dann hat es eine besondere Betonung. Die Bevollmächtigung, Samuel, von Volk und von Gott. Wie ich sagte, ich habe viel Wunder erlebt. Aber Wundergläubige, wissen Sie, ich erzähle Sie eine der härtesten Gespräche, die ich je gehabt. Man weiß nie, wer in meinem Publikum ist, ich erlebe alles. Und ich kann mich erinnern, im Schwarzwald kommt eine Frau zu mir und es sind immer die Sektierer, die wollen mich bekehren zu ihrer besonderen Sache. Und diese besondere Sache war Wunderglaube. Jaffin ist bekehrt, ja, man braucht mich nicht weiter bekehren. Die Zeugen Jehova wollten mich auch bekehren, nicht wahr? Und die Frau kommt zu mir und was sagte sie? Nach dem Vortrag, Herr Pfarrer, ich brauche keinen Arzt. Ich habe gedacht, das wäre schön sein, dass man keinen Arzt braucht, weil alles, was ich habe, der wehtut. Und ich brauche keine Versicherung. Immer wenn ich krank bin, der Herr heilt mich. Wenn man genug Glauben hat, tut der Herr das, ja? Ha, was für ein Irrlehrer ist das? Jesus ruft uns zu Kreuzes Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich schaute die Frau an. Manchmal muss man ein sehr deutliches Wort. Das habe ich von Martin Luther gelernt. Ich guckte die Frau an und ich habe gesagt, schön, einmal aber tut er nicht, was Sie wollen. Sie sagt, wann ist das, Herr Pfarrer? Ich habe gesagt, wenn Sie sterben, Sie werden niemals auferstehen zu seinem Reich. Denn das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist kein Tischleindächtig, der tut, was wir wollen, wann wir wollen. Wir verfügen nicht über ihn, sondern er über uns. Das hat sie schockiert und das war sehr gut so. Das ist nicht der Gott der Bibel. Hitler könnte Wunder tun. Hab alle möglichen Zauberer, die Wunder tun können. Dass man Wunder tun ist kein Erweis, dass man göttlich ist. Oder dass das von Gott kommt. Ich erzähle euch, und vielleicht beende ich das mit einer Geschichte. Vor ungefähr 4 Jahren habe ich in die Freie Evangelische Gemeinde in Wittlich gesprochen. Gibt jemand hier von Wittlich? Das ist ganz auf dem Eifel. Ja, der Hofeifel, ja. Und ich habe gesprochen über die auferstandene Christus als unsere Seelsorge. Und kurz vor die Ende der Vortrag, jemand hat mich mit offener Hand geschlagen in meinen Nacken, in eine ehemalige Synagoge. Na, ich bin nicht ein Pazifist, wie manche dieser Pfarrer. Ich bin wie mein Dackel, zu Kampf bereit, wenn jemand mich schlägt. Und ich drehte mich um, und da war kein Mensch da. Mein Gehirngefäße sind geplatzt. Das nennt man Gehirnhautblutung, eine sehr gefährliche Sache. Ich habe nicht gewusst, was das war, habe schreckliche Kopfweh gehabt. Ein Aneurysmus nennt man das, wenn Sie das Wort je gehört, jeder mag ein Gesicht mehr. Lebensgefährlich, ja? Und ich habe nicht gewusst, was das war. Ich ging in die Eifel hinauf und ich habe pausenlos erbrochen. Das passiert nicht bei mir. Ich habe einen schrecklichen Kopfweh gehabt. Der Notarzt wird gerufen und er gibt mir langsam eine Spritze. Und er sagte, entweder, er hat gefragt, ist das plötzlich gekommen oder langsam? Ich habe gesagt, plötzlich. Er hat gesagt, entweder ist das Migräne oder ist das Gehirnhautblutung. Und ich hoffe, dass es nicht der zweite ist. Eine lange Geschichte kurz zu machen. Ich dummerweise habe noch einen Vortrag den nächsten Tag gehalten. Es ging mir ein bisschen besser. Ich tue meine Dienste. Und dann habe ich überlegt, gehe ich nach Hause oder nicht. Das ist eine 5 Stunden Fahrt. Es war ein heißer Maitag, erst einmal. Und kommt ein Posaunenchor. Und sie spielte, denn er hat sein Engel befohlen über dich. Und sofort sagte ich, meine Frau, das ist der Wink Gottes, wir gehen sofort nach Hause. Das hat wahrscheinlich mein Leben gerettet. Und wir gingen nach Hause. Lange Geschichte kurz zu machen, die Kopfweh fingen an nochmal. Und der Arzt, mein Arzt, ein frommer Mann, und meine Frau haben gewählt, ich musste im Krankenhaus, ich habe dagegen gewählt, 2-1, wir sind Demokraten, wir Amerikaner, ich ging im Krankenhaus. Denn ich wollte Konfirmation machen, 2 Wochen später. Und die haben eine Tomographie gemacht und Gehirnhautblut, ein Aneurysmus festgestellt worden. Und lebensgefährlich. Ich hörte auf zu essen und zu reden. Wenn ein David Jaffin hört auf zu essen und reden, er ist den Tod nahe. Ich kann euch sichern, denn ich rede gerne und ich esse gerne. Ja, und meine Frau war absolut erschreckt. Dazu habe ich Lungenentzündung gekriegt, was ich nie gekriegt habe. Und dann der Chefarzt, der Professor, sagte, entweder operiert man sofort bei Gehirnhautblutung oder nach 14 Tagen, nie dazwischen. Und es war 5 oder 6 Tage danach im Zwischenzeit. Wir warten bis die 14 Tage. Ich habe sehr viel gebetet, nicht heile mich. Ich betete, Herr, gib mir die Kraft, deine Wille anzunehmen. Das bete ich immer in Not. Ich könnte beten, ich würde gerne geheilt, wenn es dein Wille ist, aber dein Wille geschehe. Aber ich habe gebetet, gib mir die Kraft, dein Wille anzunehmen. Und dann kommt die Bilder, die Anografie.
die schauten wie Kandinskys blutrote Phase. Ich mag Kandinskys blutrote Phase nicht. Das war schreckliche Bild. Ich habe gesagt, zeigen mir Giotto und nicht Kandinsky. Ich kann das nicht angucken, dieses blutrote Bild. Das war mein Gehirn. Und der Professor guckt mich an und sagt, ich kann Sie nicht operieren, weil da ist gar nichts zu operieren. Alles ist zu. Sie sind gesund und Sie werden niemals mehr diese Gehirnhautblutung kriegen, denn alles ist fest da. Er sagte, das passiert sehr selten, dass das von Natur aus geheilt wird. Das war nicht der Natur, das war der Herr Jesus. Es waren tausende Leute, die auch für mich gebetet. Das war überall bekannt geworden. Ich habe viel Wunder erlebt. Und in meiner Gemeinde, ich könnte ein ganzes Buch schreiben über die Wunder, die wir erleben. Aber ich bin nicht wundersüchtig und nicht wundergläubig. Wer waren die Wundersüchtigen und Wundergläubigen im Neuen Testament? Die Pharisäer. Die Feinde Jesus, die wollen immer ihre Zeichen und Wunder haben. Und Jesus hat genug von denen. Was sagt er? Ich gebe euch nur ein Zeichen. Welche war das? Die 3 Tage im Bauch, das ist ihr Thema. Sie kommen zu Jona. Die 3 Tage im Bauch von Jona, das ist Kreuz. Ich gebe euch kein anderes Zeichen. Das ist das endgültige und alleingültige Zeichen, Jesu Kreuz. Wir leben nicht von Wunder. Wir leben von der größte aller Wunder, dass Christus als Unschuldiger für unschuldige Menschen gestorben ist und dass er uns freispricht von Gericht durch sein Kreuzesblut. Leben Sie danach, leben Sie in Demut danach unter dem Kreuz. Und dann wird der Weg für Sie geöffnet, wenn Sie harret bis ans Ende zu seinem Himmelreich. Und lasst euch nicht verleiten von so einer Irrlehre, die Glaube an ständige Wunder, ständig Erlebnisse. Denn das ist ein sehr menschlicher Geist, nicht der Heilige Geist. Dass wir über den Herrn verfügen und sein Geist und dass er nicht über uns verfügt. Das nennt man Erbsünde. Amen. Wir beten. Wir wollen Stille zu dir, Herr Jesus. Du, der Wunder getan hast und auch Wunder tust, wann und wie du willst. Aber es gibt ein zentrales Geschehen, die Mitte der Zeit, das ist dein Kreuz. Alles führt dazu und alles führt von Kreuz hin. Der einzige Weg des Heil und des Vergebung. Ich bitte für die Brüder und Schwestern hier, dass sie nur diesen Weg aussuchen. Der Weg in Demut unter dein Kreuz, dass sie dein Ruf in der Nachfolge befolgen aus deiner Allmacht her. Wer mir nachfolgen will, hast du gesagt, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge dir nach. Du allein kannst uns die Kraft dazu geben. Wir danken dir dafür. Amen. Wir beten gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Der Friede Gottes, sein Shalom, welche höher ist als alle menschliche Vernunft und Gefühle, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser gekreuzigten Herr und Heiland, unser auferstandener Gott, unser wiederkommender Richter und Retter. Amen.